Vielen Dank für das herzliche Willkommen, was viele ausgedrückt hatten, als wir uns begegnet sind. Ja, ich möchte am Anfang vielleicht teilen, was ich in dieser Woche erlebt hatte. Für mich war es innerlich eine sehr bewegte Woche, hatte ich gar nicht erwartet. Es fing an Dienstag, da war irgendwie zu lesen, Vorsicht, Alarm, zum Bundesverfassungsgericht soll eine Richterin berufen werden, die keine Achtung hat für das ungeborene Leben. Ja gut, dann am Dienstagabend in Recklinghausen, unser Pastor brachte das auch in der Bibelstunde. Gut, es ist ein Thema, was mich berührt hat. Also unser jüngstes Enkelkind ist 2,5 Monate. Das erste Kind für unseren jüngsten Sohn. Und ich weiß noch, wie er berichtet hatte im Mutterleib, als das Kind in der 11. Woche war, konnte die Herztöne hören und er war glücklich. Es hat ihn sehr bewegt. Er dachte, so nimmt der Vater Anteil. Wie muss die werdende Mutter Anteil nehmen und was entwickelt sich da in ihrem Leib? Also wirklich, nach unseren jetzigen Gesetzen gilt die Würde des Menschen ja für alle, auch für das Ungeborene. Als Ruheständler predige ich an verschiedenen Orten, wo ein Pastor fehlt. In Dortmund bin ich öfter, da war eine Schwester, die sprach mit Krankenschwester, auch sie sprach mich nach dem Gottesdienst an, sie zeigte mir etwas. Da steht, das sind so kleine Söckchen für ganz kleine, und dann steht, und du bist gewollt, die Wolle. Das sind doch Mamas mit Baby im Bauch. Gibt es manche, schaffen sie das, können sie sich ein Kind zutrauen und so weiter. Und dann können sie da Hilfe und Unterstützung finden. Ich stelle es mal so. Ja, so lassen sich manche was einfallen, schon bevor diese Geschichte mit dem Verfassungsgericht war. Ich dachte, klar, so eine Petition, da kann man unterschreiben, aber das ändert ja nichts mehr. Die Sachen sind alle eingestielt und besprochen und sie werden Freitag verabschiedet im Bundestag. Dann Mittwochabend kam eine E-Mail, ich habe lange keine E-Mail mehr bekommen, von 1000+. Vielleicht kennen Einzelne, die arbeiten seit 10 oder 20 Jahren, vielleicht setzen die sich auch ein, also für Mütter, die sich nicht zutrauen, für ein Kind zu sorgen und helfen, auf vielfältige Weise, eine christliche, sehr bewährte Arbeit. Die schreiben, letzte Chance, schreiben Sie Ihre Abgeordneten aus Ihrem Wahlkreis an. Und dann haben sie aufgelistet aus jedem Bundesland, also mit dann der Name, Art E-Mail und dass man hinschreiben kann, auch Textvorschläge, Mittwochabend. Ich dachte, naja, aber spät, dachte ich, Donnerstag früh kann ich es in Ruhe angehen und dann habe ich auch hingeschrieben und ich dachte, das Entscheidende kann nur Gott tun. Gott hat schon so große Dinge getan. Mir fiel ein, in Lünen, wo ich jetzt ja zur Gemeinde gehöre, die machen manche Aktionen in der Stadt und die Frau des Gemeindeleiters hat besonders auf dem Herzen, wenn das Wetter so gar nicht passt, dass sie betet, dass Gott das ändert. Und wir hatten da bei verschiedenen Einsätzen schon erlebt, gerade die Stunde, wo die Aktion in der Fußgängerzone lief, hat Gott auf wunderbare Weise den Regen gestoppt. Dachte ich, wenn er das kann, er hat alle Möglichkeiten. Ich habe aufs Gebet gesetzt, mehr als auf diese Schreiben. Und dann tatsächlich Freitagmorgen hörte man in den Nachrichten, die Abstimmung ist erstmal gestoppt. Und was hat Gott für ein Wunder getan? Ja, gut, es ist dann zu lesen nachher in der Presse, die sogenannten Lebensschützer hätten eine Hetzkampagne gegen die Kandidatin gestartet. Ja, gut, das kann man das so und so sehen. Es geht ja um ganz grundlegende Werte. Die Würde des Menschen ist natürlich schwierig jetzt für unsere Regierung, wenn da so Spannungen herrschen. Die brauchen unser Gebet, auch für die politische Zusammenarbeit. Das heißt, er betet für alle Obrigkeit. Da sind wir jetzt gefordert, aber ja, so viel in der Bibel heißt ja auch, du hast mich gebildet im Mutterleib, hast mich wunderbar gemacht. Alle meine Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner war. Gott hat uns gemacht und gebildet und daher haben wir unsere Würde. Und deshalb hatte mich das Thema in der Woche so berührt und ich bin dankbar. Aber wir erleben, wir leben in einem Kulturkampf. Das wird sich noch an vielen anderen Stellen zeigen in unserem Land. Die christlichen Kirchen, so habe ich nachher auch in der Predigt, sie sind ja inzwischen in der Minderheit. Weniger als 50% der Bevölkerung gehört noch dazu. Gut, zum heutigen Thema, wir haben in der Woche auch noch eine Beerdigung rein, deshalb greife ich einfach zurück auf meine letzte Predigt in Recklinghausen. Da hatte ich Bezug genommen noch, was da nach Pfingsten geschehen. Gleich der erste Tag danach, Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel am Nachmittag gegen 15 Uhr zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Geburt an. Den setzte man jenen Tag vor das Tor des Tempels mit dem Namen des Schönen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um eine Gabe. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sagte, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass sie ihm etwas geben würden. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er nahm ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn die ganze Menschenmenge umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Nun, die ersten Christen waren also Menschen, die es nicht unberührt gelassen hatte, wenn sie einen anderen in Not gesehen haben. Hier wird nicht Gebet auf der einen Seite und Herzensfrömmigkeit gegen die praktische Nächstenliebe ausgespielt, sondern ganz im Gegenteil, beides geht Hand in Hand, beides greift ineinander. Oder sagen wir es mit einem Bild, die Stille vor Gott und die praktische Hilfe in Not sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wie hatte Jesus das immer hervorgehoben? Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann brachte er dieses ganz praktische Beispiel von diesem Mann, der unter die Räuber gefallen war, und die ganz konkrete Hilfe durch den Samariter. Offensichtlich wusste man, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe zusammengehören. Nicht zufällig hatte man diesen Mann herbeigetragen, dass man ihn tragen musste, zeigt aber auch, wie hilflos und wie abhängig er war. So ein Leben ist nicht leicht, wenn man immer angewiesen ist darauf, dass andere einem helfen. Irgendwann wird es den meisten von uns so gehen. Viele stehen in der Blüte des Lebens, beschenkt mit Gesundheit und Kraft und mit vielen Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, sogar für andere da zu sein. Aber irgendwann lassen die Kräfte nach. Auf einmal braucht man Hilfe. Bei diesem Gelähmten war das sogar mitten im Leben der Fall. Unverschuldet, er konnte nichts dafür. Und wie verhält sich Petrus? Er nimmt ihn wahr, als Mensch, als Person, als Gegenüber. Wenn uns ein Mensch in Not begegnet, ist es ja die einfachste Sache, damit umzugehen, wenn man einen Euro aus der Tasche zieht, in seinen Hut wirft und weitergeht, dann ist es erledigt. Nicht so Petrus. Sieh uns an, spricht er. Da treffen sich also Blicke. Und die Blicke sprechen ihre eigene Sprache. Blicke können tatsächlich treffen. Kurz, oberflächlich oder tief ins Herz. Blicke, die uns getroffen haben, können uns begleiten. Sie können uns nachgehen. Und umgekehrt erlebt dieser gelähmte Mann, dass da Menschen sind, die sich für ihn interessieren. Auch er mag etwas in den Gesichtern von Petrus und Johannes wahrgenommen haben. Vielleicht Wärme, vielleicht Freundlichkeit oder tatsächlich die Liebe von Jesus. Wie ist das, wenn wir einander begegnen? Begegnet uns da auch die Liebe Jesu? Ich denke, manches Mal ja, vielleicht sogar oft, aber eben nicht immer. Manchmal wühlt irgendetwas in uns und der andere bekommt es auch ab. Das gibt es. Aber Petrus und Johannes mögen noch ganz erfüllt gewesen sein davon, wie reich sie am Pfingsten von Gott beschenkt wurden. Und das wollen sie nicht für sich alleine behalten. Petrus zählt auf, was sie alles nicht haben. Nicht Silber und nicht Gold. Sie waren keine Menschen, die aus dem Vollen schöpfen. Und doch soll dieser Mann vor der Eingangstür des Tempels nicht leer ausgehen. Wie oft sehen wir unsere Grenzen, unsere Unmöglichkeiten? Wie oft werden wir darüber mutlos? Petrus sieht auf das, was er hat. Und ich möchte uns alle ermutigen, es genauso zu machen. Lasst uns auf das sehen, was wir haben. Ich zum Beispiel habe ein Fahrzeug und damit kann ich vielen Menschen ermöglichen, an unserem Treffen teilzunehmen, und das tun wir auch reichlich. Viele von uns haben einen Beruf oder sonst ihr Auskommen, mehr oder weniger. Sie haben eine Wohnung, sie haben Menschen schon viel gegeben, wenn sie die Tür geöffnet haben und sie mit an den Tisch gebeten haben, wenn sie dort Zeit füreinander hatten. Sich ebenfalls gesehen und wahrgenommen haben, wenn sie gegenseitig Anteil am Leben des anderen genommen haben. Auch manches ermutigende und wertschätzende Wort konnten wir schon weitergeben. Das kostet uns materiell gar nichts. Und es hat anderen Menschen schon so viel gebracht. Und dann sind da Geschwister unter uns, die nicht berufstätig sind, viele von uns auch nicht mehr berufstätig, was ich habe, das gebe ich dir, war das Bibelwort. Bei denen, die nicht mehr berufstätig sind, ist es vielleicht ihre Zeit. Vielleicht kann man einmal einen Gang mit Menschen zu Behörden machen oder dorthin, wo es für sie eine besondere Hilfe ist. Petrus und Johannes wollten beten. Sicher hatten sie eine innige Beziehung zu Gott und nicht zu vergessen zu Jesus, zu Gottes Sohn. Deshalb ja auch dieses Wort im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Wenn ich im Namen eines anderen spreche, dann muss da ja eine innige Beziehung sein. Und Petrus hatte wohl diese Beziehung zum Herrn, eine echte, gelebte Beziehung. So wird es dann auch der Heilige Geist gewesen sein, der ihm dieses Wort in den Mund gelegt hat. Steh auf und geh umher. Es ist ja leicht gesprochen, so ein Wort. Aber was hat der andere davon, wenn es ein ungedeckter Scheck ist, wenn nichts passiert, versucht aufzustehen und es klappt nicht. Leere oder große Sprüche, würde man sagen. Ihr macht euch doch etwas vor. Aber hier war es eben kein ungedeckter Scheck. Das, was niemand sich vorstellen konnte, das ist geschehen. Die Füße und die Knöchel wurden fest. Und dann heißt es sogar, er sprang auf und konnte gehen und stehen. Und als ob das nicht genug wäre, genoss er die neu geschenkte Freiheit und ging mit ihnen in den Tempel, dort, wo ihn alle sehen konnten. Kein ungedeckter Scheck, kein plötzlicher Spleen, keine verrückte Idee nach dem Motto, wir machen jetzt einmal auf christlich, auch keine ausgedachte neue Religion. Viele gescheite und gebildete Menschen in unserer Zeit sind ja der Überzeugung, die Religionen sind alle von Menschen ausgedacht. Und Gott ist eine Erfindung des Menschen. Manche tragen diese Überzeugung tief in sich. Wenn es so ist, spielt es doch keine Rolle, an welche Religion Menschen glauben. Und so behandeln sie uns dann auch. Was stellt ihr euch so an mit eurem christlichen Glauben? Großer Gott, wir loben dich, allein ihm sei die Ehre. Ist doch alles egal, wir können es doch vermischen, was es um uns herum gibt. Ganz anders verhält es sich, wenn Gott die Botschaft seiner Jünger mit Zeichen und Wundern begleitet. Das war den Jüngern auch mitgegeben, besonders Ende des Markus-Evangeliums, wo sie ausgesandt werden, alle Kreatur zu predigen, Jesus den Retter. Und dann von den mitfolgenden Zeichen ist die Rede, die die Botschaft bestätigten letztlich. Das ist der Ausweis der Echtheit. Auch in Deutschland gehört nun die Mehrheit keiner Kirche mehr an. Letztlich ist der Glaube so dünn und so beliebig geworden, dass man ihn austauschen kann oder eben auch zusammenmixen, wie ich es gerade erwähnt hatte. Und ganz viele glauben, nach dem Tod kommt sowieso nichts mehr. Sie glauben, dass sie keinem Gott verantwortlich sein werden. Und wieder andere wenden sich der Esoterik zu oder dem Aberglauben. Irgendetwas sucht man ja doch, auch wenn man nicht glaubt, dass es einen Gott gibt. Das ist die Welt, in der wir leben. Es ist eine ganz andere Welt als noch in meiner Jugendzeit. Es ist nicht mehr die Welt, die viele Ältere kennen. Deshalb braucht es auch heute wieder verstärkt begleitende Zeichen und Wunder, die die Botschaft bestätigen, wenn Menschen von Jesus sprechen. Zeichen und Wunder, Erfahrungen, bei denen Menschen feststellen, es ist der Herr, Jesus lebt tatsächlich. Und solche Erfahrungen machen wir auch. Sicher nicht immer so spektakulär. Andererseits sollten wir aber auch keine Angst haben, als überspannt zu gelten, wenn Jesus sich tatsächlich als der lebendige Herr erweist. Deshalb zögere nicht, dir die Anliegen deiner Mitmenschen nennen zu lassen und sie erwartungsvoll vor den Herrn zu bringen. Petrus sah diesen Mann ebenfalls an und sagte, was ich habe, das gebe ich dir. Was haben wir? Ich hatte manches aufgezählt bei den Älteren, vielleicht die Zeit und was uns sonst alles geschenkt ist. Aber eins haben wir doch auch, den Zugang zu Gottes Thron. Soweit er nicht durch eigene Wege blockiert wurde. Das kann man auch machen. Man ist irgendwann gestartet als Christ und dann lässt man es links liegen, ist ungehorsam, hört nicht, geht eigene Wege, trampelt sein Gewissen etwas tot, dann ist der Draht eingeschränkt. Die Bibel spricht hier vom Betrüben des Heiligen Geistes, Epheser 4,30, betrübt den Geist nicht. Aber sonst hast du den Zugang zu Jesus und zum Vater im Himmel. Und dem darfst du voller Vertrauen auch die Last deiner Mitmenschen bringen. So will sich Jesus auch heute erweisen und sich in seiner Liebe auch deiner Mitmenschen annehmen. Warum hat unser Gebet nicht die gleiche Vollmacht wie das Gebet des Petrus? Nun, das mag eine gute Frage sein. Wer nicht hier an der Stelle bei Apostelgeschichte 3 anfängt zu lesen, sondern das Buch vom ersten Vers an liest, ist ja nicht viel. Wenn wir statt Kapitel 3, 1 und 2 auch noch mitlesen, wer das so macht, der wird manches von Petrus und den Jüngern Jesu lernen können. Aber egal, wo wir stehen, solange wir mit dem Herrn verbunden bleiben, will Jesus auch durch uns in die Not anderer Menschen kommen. Und er will sich auch ihnen wunderbar erweisen. Was nun solch eine Spontanheilung betrifft, so ist so etwas jedes Mal neu ein Wunder Gottes. Das kann man nicht kopieren. Und nicht überall und nicht zu jeder Zeit handelt Gott in gleicher Weise. Aber er tut auch heute noch weltweit Dinge in beachtlichem Ausmaß, über die man nur staunen kann. Andere haben zu so etwas dagegen kaum einen Bezug. Sie sagen, so etwas kann nicht sein, so etwas ist nicht echt. Aber Jesus hat nicht aufgehört, sich mit Zeichen und Wundern zu erweisen. Egal, ob das in einer Gemeinde die seltene Ausnahme ist, von der vielleicht ein oder zwei Geschwister erzählen können, oder ob Gemeinden häufig Gottes erstaunliches Eingreifen erfahren. Also manch einer sagt, das ist überspannt, die Dinge gab es nur zur Zeit der Apostel, aber wir haben die Leute auch unter uns. Viele von euch kennen Margret Horn, sie war also sehr engagiert in der Allianz, als ich da in Recklinghausen Nord neu in die Gemeinde kam als Pastor, da erzählte sie ein Zeugnis. Also eine sehr bewährte, glaubwürdige Schwester, die ihr ja auch kennt, schon Jahrzehnte. Sie hatte irgendwie in der Mitte im Seefeld nicht gesehen. Bei Ampeln, bei Verkehrsschildern, da war eine echte Not, ein Problem. Und ich fasse es kurz zusammen. Irgendeine Schwester, jetzt nicht aus unserer Gemeinde, irgendeine betete für sie und auch um Heilung und es ist tatsächlich geschehen. Ich war noch manchmal mit Margret zu unseren Bundeskonferenzen gefahren, sie war fahrtüchtig stundenlang und sie konnte Moderation machen, lesen, ihr habt sie ja erlebt, also ist echt. Margret hat sich das nicht zusammengesponnen und nicht eine tolle Geschichte erzählt. Es passieren solche Dinge, aber manchmal sind es nur ein oder zwei Menschen, von denen wir das so hören aus unserem Bekanntenkreis. Aber egal, ob es so geschieht oder in irgendwelchen Erweckungs- oder Missionsgebieten auch deutlicher, wichtig ist dabei, dass Gott immer die Ehre zukommt. So musste Petrus auch damals in Jerusalem klarstellen, was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder durch eigene Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Denken ja auch manchmal, ich fromm genug bin, genug bete, genug Bibel lese, Gottesdienste besuche, dann erhört mich Gott besonders. Nee, das war's nicht, sagt Petrus. Sondern der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das ist genau, wenn wir weiterlesen würden, Apostelgeschichte 3, dann die folgenden Verse 12 und 13. Das hatte Gott vor, seinen Knecht Jesus zu verherrlichen. Und dann ist ganz viel in Bewegung geraten dort in Jerusalem. Es geht also nicht um diesen oder jenen Verkündiger, nicht um diese oder jene Gemeinde und nicht um eine Benennung, nein, es geht um Jesus. Er ist doch der Erlöser. In ihm ist das Leben. Das sollte für alle sichtbar und klar werden hier in Jerusalem damals. Deshalb sollen wir uns jedes Mal mitfreuen, wenn Gott solche Zeichen tut. Mit umherspringen und Gott loben wie dieser einst gelähmte Mann. Er hat sehr wohl verstanden, was da geschehen ist. Und zwar in diesem Namen Jesus von Nazareth. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den Menschen in unserer so vielfältigen und toleranten Zeit brauchen. Wir schreiben niemandem vor, an wen er zu glauben hat. Aber wir haben den lebendigen Herrn kennengelernt. Und manche wissen sogar um die Macht, die in diesem Namen Jesus steckt und um seine unfassbare Liebe. Deshalb tut es ihnen dann auch weh, wenn dieser Name von Jesus belächelt oder gar verspottet wird. Es ist und bleibt der Name über allen Namen. Der einzige Name, den Gott uns zum Heil gesandt hat. Wo immer du stehst, er ist auch für dich gekommen. Amen.